So, also das Thema ist, was sollte man über die Ökonomie der generativen KI wissen? Also das ist so ein bisschen Schauspielerei jetzt, weil ich versuche jetzt so zu denken, wie jemand in der Planungsabteilung von einem Unternehmen oder im Controlling von einem Unternehmen. So ethische Aspekte und sowas interessieren mich jetzt die nächsten 20 Minuten nicht. Das hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass ich in meiner Vergangenheit auch 4 Jahre für einen Business Angel gearbeitet habe, dort einen Incubator organisiert habe und technische Due Diligence betrieben habe. Insofern kenne ich diese Art zu denken. Also ich habe auch in meiner Präsentation eine ganze Reihe von Bildern, die ich jetzt mit KI erzeugt habe, sehr aktuell. Und das erste Interessante ist so das Titelbild. Also ich habe die KI gefragt, mach mir ein Titelbild für einen Vortrag, How to Make Money with Generative Artificial Intelligence. Was dabei so rauskam, ist meistens halt Artificial Intelligence, das ist halt immer so was Humanoides mit irgendwelchen Computereinsprengseln. Also da ist er sehr stur. Also ich habe ungefähr 40 Versuche gemacht. Die einzigen Alternativen sind so etwas politisch nicht ganz korrekte Bilder mit irgendwelchen Frauen, die da irgendwie rauskam. Das ist also schon so ein bisschen die Denke offensichtlich, die da generisch in der KI drin ist. Wenn ich mich nicht sonderlich bemühe, wie Aladdin oder sowas, da irgendwas rauszulocken. So, heute würde ich gerne über 5 Punkte reden. Erstmal so einen allgemeinen Einstieg. Dann so ein bisschen die Hoffnungen, die unsere Unternehmenslenker in die KI setzen. Einen aktuellen Blick auf den Markt. Und dann das Thema Produktivität, was irgendwo ziemlich im Kern dieses Themas Ökonomie der KI steht, zumindest aus Sicht von den Unternehmenslenkern. Die interessiert sich gar nicht so sehr für solche Sachen wie Cyberkriminalität oder sowas. Das ist nicht deren Geschäftsmodell. Sondern es geht da wirklich um so die Dinge wie Sachen verkaufen, Dienstleistungen anbieten etc. Und dann vielleicht ein paar Bemerkungen, was ich denke, was man so politisch tun sollte in dem Umfeld. So, erstmal, das hat aber mein Vorredner eigentlich auch schon relativ gut erklärt, ist halt Software, die Texte, Bilder und andere Medien generieren kann. Was daran wichtig ist, ist, das Ding erkennt Muster. Also Muster heißt nicht, dass sie eins zu eins in dem Ding enthalten sein müssen, sondern sie müssen halt fortsetzbar sein aus Trainingsdaten. Das ist irgendwo für die Ökonomie ganz wichtig, weil wer die Daten hat, der kann die interessanten Modelle erzeugen. Also so ein ChatGPT ist technisch gesehen, wenn man die Trainingsdaten beiseite legt, völlig trivial. Ist halt einfach groß und dumm. Und wird eigentlich durch diese Trainingsdaten schlau gemacht. Und es geht halt immer noch um Wahrscheinlichkeiten. So. Also für die Leute, die was Kritisches sagen wollen, also ich würde, soweit Sie hier noch nicht diesen Artikel über den stochastischen Papageien gelesen habe, dann bitte ich, tun Sie sich den an. Also das sind zwei Linguistinnen, die den geschrieben haben. Es geht im Wesentlichen um Sprachmodelle. Und zwei IT-Frauen. Das Interessante an den beiden IT-Frauen zu dem Zeitpunkt, Als der Artikel eingereicht wurde, waren die beide im Management von Google. Die waren für die KI-Ethik bei Google verantwortlich. Die obere von den beiden, die war zum Zeitpunkt, als der Vortrag gehalten wurde, schon nicht mehr bei Google. Man hört, also es wurde also man hat ihr ultimativ gesagt, entweder zieht sie den Artikel zurück oder wir feuern euch. Die andere, ihre Co-Managerin, die hat dann unter einem Synonym aufgetreten, ist dann unter einem Synonym aufgetreten, aber die hat auch ungefähr einen Monat danach war sie auch nicht mehr bei Google. Der Artikel war eigentlich ein bisschen ein Whistleblower-Artikel. Also wissenschaftlich sehr fundiert, da kann man tausende von Quellen finden. Und was die wichtigste Aussage, die da eigentlich drin ist, das entscheidende Problem bei dieser KI ist möglicherweise die Umweltauswirkungen. Also wirklich sehr lesenswert. So, jetzt aber zu meinem Thema Ökonomie der KI. Ich habe erstmal eine KI gefragt. Kann man ja einfach so eine dumme Frage stellen. Der Vorteil ist, man kriegt so ungefähr raus, wie so die generelle Stimmungslage im Internet ist. Ja, okay, es sind neue Possibilities. Ja, haben wir gesehen, haben wir ja einen guten Vortrag vorher drüber gehört. Und sie interessieren sich eigentlich für zwei Sachen. Das eine ist Improve Customer Engagement. Das heißt also irgendwie Zusammenarbeit mit Kunden irgendwo besser machen. Und das andere ist Automate Various Processes. Also in der Automate Various Processes, das heißt Produktivität. So, und dann kommt jetzt irgendwie so die Warnung, die auch ganz interessant ist. Sie erinnern sich an den KI-Winter. Man könnte auch genauso gut sagen, an irgendwelcher Hype-Cycle wie Bitcoin oder sonst was. Man sollte sich nicht so sehr davon abhalten lassen, sondern sollte es probieren und man sollte die Techniken responsibly deployen. Das ist irgendwie interessanterweise ein ziemlich lauter Diskurs, der aber auch taktisch ist zum Teil. Da komme ich schon später noch ganz kurz drauf. So, dann dachte ich, naja, okay, guckt man halt irgendwo in die einschlägigen Reports, die im Internet verfügbar sind und so Firmen wie McKinsey, die unterhalten eigene wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute, die also versuchen, so die Trends zu untersuchen und sonst was. Die geben ziemlich viel Geld aus. Also für diesen Bericht schreiben sie, haben so ungefähr 100 Leute interviewt. Das sind längere Zeit 10 Leute aus dem eigenen Apparat mit beschäftigt gewesen. Also das war ein teurer Bericht. Und die sammeln in diesem wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitut auch Daten. Was die meinen, das ist irgendwo so eine Schätzung, die darauf basiert, dass die riesengroße Datenbanken von Geschäftsprozessen haben. Zerlegt in fürchterlich viele kleine Einzelteile. Die sagen, ja okay, generative KI setzt eigentlich auf die klassische künstliche Intelligenz und Smart Data, also Big Data etc. auf. Der größte Teil von dem Benefit ist eh schon in diesem Teil, aber es ist immer noch ganz signifikant. Es gibt ein paar neue Use Cases, aber das ist gar nicht so das Spannende, sondern das richtig Spannende ist, dass man die bestehenden Prozesse verbessern kann oder mehr Value in bestehenden Prozessen erzeugen. Also sie haben so ein Minimum, sie haben ein Maximum, das gibt dann so 17,1 für die Billionen US-Dollar. Also zum Vergleich, BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, also die gesamte wirtschaftliche Wirkung ist in USA so 25,5. Also wenn man das noch gegenüberstellt, China 17,9 und die nächsten drei Länder, Japan, Deutschland, Indien, die sind so bei 3 bis 4, maximal 5 Millionen im Moment, Billionen im Moment. Das heißt also, die glauben daran und das ist auch der Glauben in diesen ganzen Unternehmensetagen, die glauben daran, dass da richtig fettes Geld zu haben ist. So, wenn man da genauer in den Bericht reinkommt, dann steht fest, ja, eigentlich reden sie über Economic Value. Economic Value heißt aber eigentlich zum großen Teil nicht neues Geld, also neue Produkte, sondern Effektivierung bestehender Produkte. Und die glauben, dass 75% von diesen Value in eigentlich nur vier Bereichen, Marketing und Vertrieb, zu holen ist, Softwareentwicklung. Also das ist rechts oben, das heißt, das ist das, wo sie sich am meisten von versprechen. Customer Operations, das ist halt so die ganzen Callcenter-Kram und Zusammenarbeit mit Kunden und halt Produktentwicklung und Research and Development. So, wie wollen sie das erreichen? Da gibt es jetzt erstmal natürlich so die Sachen wie ChatGPT oder sowas, das ist... Es läuft unter dem Schlagwort Foundation Model. Foundation Model sind große maschinengelernte Modelle, die einen sehr breiten Ansatzbereich haben. Also das Posterchild ChatGPT oder eigentlich GPT-3, GPT-4, weil ChatGPT ist eigentlich nur ein relativ dünner Chatbot, der auf dem anderen Modell oben drauf sitzt. Which such that it can be adapted to a wide range of downstream tasks. Dieses Verhalten von diesen Foundations Models, meine Frau ist Psychologin, die meinte, ach, verhält sich so wie eine schizophrene Persönlichkeit. Je nachdem, was man da rein tickt, kommt irgendwas raus, was durchaus konsistent ist, was aber durchaus morgen ein ganz anderes Persönlichkeitsbild haben könnte. So, das hat eine ganze Reihe von Nachteilen im Unternehmenseinsatz. Also ich möchte natürlich, wenn ich ein Unternehmen betreibe, vorhersagen können, was dieses Ding ist. Also mit einer schizophrenen KI kann ich nicht viel anfangen. Die erzählt sonst irgendwie, wenn sie für Daimler arbeiten, Kunden, wie toll der BMW ist. Ist ja nicht gerade die Sache, die man da gerne haben möchte. Okay, die Foundation Models sind natürlich auch nur mit öffentlich verfügbaren Informationen trainiert. Öffentlich verfügbare Informationen sind vielleicht 5% oder sowas von dem, was in den Datenbanken der Unternehmen drin steckt. Vielleicht 10, weiß man nicht, aber jedenfalls ist es eine relativ kleine Menge. Dann gibt es natürlich Haftungsrisiken. Wenn dieser blöde Chatbot irgendwas erzählt, was dazu führt, dass das Auto gegen die Wand fährt, dann ist man da möglicherweise haftbar. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass der Chatbot meine Geschäftsgeheimnisse ausplaudert. Und ein letztes Thema, was technisch sehr wichtig ist, ChatGPT hat eine grausame Performance. Ist viel zu langsam. So. Und dann ist das Problem, wenn ich jetzt möglicherweise meinen eigenen haben möchte, die Trainingskosten sind immens. Das GPT-4 wurde mit ungefähr 63 Millionen US-Dollar trainiert. Das waren so die Kosten. Das ist jetzt eine unabhängige Schätzung. Der Altmann hat auf irgendeiner Konferenz gesagt, das ist wohl mehr als 100 Millionen US-Dollar. Deswegen ist es auch relativ schwierig, da eine neue Version von dieser Software zu machen. Also nochmal 60, 100 Millionen auf den Tisch zu legen, das macht man nicht einfach mal so. Also OpenAI hat im Moment keine öffentlich angekündigten Gründe, GPT-5 zu entwickeln. So. Der Trick ist eigentlich, man kann Anwendungen on top mit relativ geringem Aufwand entwickeln. Wie stehe ich eigentlich im Moment in der Zeit? Okay. Dann muss ich ein ganzes Stück schneller machen. Also das Foundation Model, also es gibt zwei Geschäftsmodelle. Man macht das Foundation Model als Cloud-Dienstleistung. Der Hersteller behält dann die Kontrolle über das Ding. Man baut so ein Ökosystem rund um das Foundation Model über APIs, wo dann Leute sich irgendwie dran klicken können. Man hat halt Knappheit an Rechenkapazitäten für KI-Anwendungen, ist im Moment ein großes Problem. Und die Dinger sind energiehungrig. Es gibt eine Alternative, die auch zunehmend an Traction gewinnt. Das ist Open Sourcing. So, Hugging Face ist so ein Repository, ähnlich wie GitHub für KI-Modelle. Llama 2 ist das Facebook oder Meta KI-Modell. Die haben das irgendwie öffentlich gestellt, weil die haben eine andere Strategie. Und Mistral ist eine relativ neue Sache, die jetzt gerade so in Frankreich entwickelt wurde, die irrsinnig klein ist, aber immense Performance an den Tag legt. Also auch also sowohl von der Funktionalität als auch vom Ressourcenbedarf. Da ist es leichter für Firmen, eigene Varianten zu entwickeln. Man braucht die Zugang zu Rechenkapazitäten, ist teilweise nicht möglich. Gut. Und kleinere Modelle haben zwangsläufig einen geringeren Ressourcenbedarf. Gut, also was sich durchsetzt, wird sich in den nächsten paar Jahren zeigen. So, ganz schnell das Energiehungerproblem. Diese Foundation Models brauchen irrsinnige Rechenkapazitäten. Da gibt es dann halt so schöne Lösungen wie Rechenzentren irgendwie in den arktischen Regionen. Da hast du weniger Kühlung. Das Bild hier ist übrigens auch KI generiert. Das ist ziemlich gut gewesen. Zeig mir ein Rechenzentrum in Island. Das sieht aus wie isländisches Hochland. So, dann natürlich die andere Variante ist, du pflasterst dein Rechencenter oben mit dem Dach mit Panels zu, mit Solarpanels zu. Und dann gibt es so ein paar, man versucht eigene Chips dafür zu entwickeln. Eigentlich jeder außer Microsoft, OpenAI ist auf dem Trip bis schon jetzt und die sind wohl auch dabei. Und dann gibt es noch so Exoten-Sachen wie, es gibt ja so riesengroße Bitcoin-Rechenzentren. Die ersten haben jetzt angefangen, APIs anzubieten, wo man dann KI-Workloads so als Beimischung. Und Microsoft hat vor ungefähr einem Monat eine Stellenanzeige rausgebracht, um für jemanden, der High-Level untersuchen soll, ob man Atomenergie, kleine Atomreaktoren neben Microsoft-Rechenzentren stellen kann. Gut, jetzt gerade noch kurz zu der Produktivitätsgeschichte, das geht jetzt ganz, ganz schnell. Der Robert Solow, das ist schon von 1987, you can see the computer gauge everywhere but in the productivity statistics. Das ist eine relativ prominente Figur. Er ist ein Wirtschaftsnobelpreisträger, der sich gerade mit Wachstum und Produktivität und solchen Sachen beschäftigt hat. Der hat dafür einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen, dass er da viele Statistiken gesammelt hat und durchgearbeitet hat. Der lebt übrigens heute immer noch, ist 99 und ist immer noch der Meinung. So. Die Geschichte und das, da, es gibt eine Story, über die Vorteile der Ökonomie, der vierten industriellen Revision und so. Der Brynjolfsson ist so einer dieser Professoren, die das sehr, sehr gehypt haben. Das ist auch immer noch sehr hypen. Der meinte aber, der hat jetzt vor 2 Jahren einen Artikel veröffentlicht, historisch gesehen ist ein Produktivitätswachstum immer in so Treppenfunktionen gelaufen. Und wir sind gerade auf einer Stufe von der Treppe. Und er meinte, so historisch gesehen können die bis zu 50 Jahre gedauert haben, diese Treppen. Und er sagt, okay, er glaubt, wir sind gerade in der Treppe. Das heißt also, wir werden auf die Schnelle keine Produktivitätsgewinne durch KI oder Informationstechnologie oder sowas sehen. Weil die Firmen müssten sich ja erstmal dafür passend umbauen, was sie noch lange nicht getan haben. Wir müssen Skills aufbauen, etc., diese ganzen immateriellen Wirtschaftsgüter. Und das heißt also, also die Firmen müssten erstmal investieren, in Anführungszeichen, in Human Resources und auch in andere Faktoren, bevor sie eine Chance haben, davon irgendwas an Vorteilen zu gewinnen. So, also da gehe ich jetzt drüber hinweg. Also ich wollte, ich wollte das am Beispiel von Softwareentwicklung, was ja McKinseys Top-Ding war, illustrieren, was man da an Skills umbauen müsste. Dann vielleicht ein gesellschaftliches Thema, das ist Urheberrecht im Zusammenhang mit Fast Fashion. Das ist natürlich die perfekte Automatisierung zum Beispiel von Fast Fashion. Aber da kann ich jetzt leider auch nicht drauf eingehen. Ich will jetzt noch einen Punkt machen, damit ich jetzt noch irgendwo hin. Einer der Schüler von diesem Robert Solow, Josef Stieglitz, auch selber Wirtschaftsnobelpreisträger, also der Solow hat insgesamt vier Schüler, die Wirtschaftsnobelpreisträger geworden sind. Stieglitz ist selber war wirtschaftspolitischer Berater von Clinton und Chefvolkswirt der Volksbank, also hat auch durchaus in der Politik sich bewegt. Der sagt, Leute, das Problem könnt ihr nicht allein in Unternehmen lösen. Das ist ein gesellschaftliches, es ist ein Problem gesellschaftlicher Lernprozesse. Das heißt also, wenn ihr irgendeine neue Technologie irgendwie auf die Füße kriegen wollt, dann ist das ein gesamtgesellschaftlicher Prozess von gesellschaftlichen Veränderungen. Und den kann man gut oder falsch machen. Und da sind wir nämlich jetzt auf dem Punkt, was noch tun. Also ich denke erstmal, Open Source ist eine wichtige Sache, weil es geht eigentlich wirklich um einen gesellschaftlichen Prozess. Und Open Source hat den Vorteil, dass man Software als einen gesellschaftlichen Prozess betreiben kann. Es geht auf jeden Fall um kleinere Anwendungen. Also nicht um diese großen Dinger wie ChatGPT. Man muss Ende zu Ende denken, also auch in ethischen Überlegungen. Es geht nicht darum, nur so einzelne Komponenten zu denken. Wir haben in Europa noch ein Problem mit digitaler Souveränität. Man sollte vielleicht die Idee von der Allmacht der KI bekämpfen. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass KI Software ist und Softwareentwicklung Realität konstruiert. Darüber haben wir uns viel zu wenig Gedanken bis jetzt gemacht als Softwareentwickler. Und der letzte Punkt ist, hört bitte auf, das Qualifikationsproblem für Digitalisierung in die Schulen zu schieben. Die sind der uninteressanteste Platz. Bevor da irgendwelche Wirkungen erzeugt werden, braucht es 20, 30 Jahre. Wir müssen an die Erwachsenen denken. So, das war's für heute. Also ich werde morgen noch einen Vortrag halten, dann irgendwie in meiner anderen Identität. Ich bin auch Mitglied von WEED. Das ist eine NGO, die sich mit Weltwirtschaft und Entwicklung beschäftigt, also speziell so Lieferketten und ähnliche Sachen. Also werde morgen dann noch eine Runde über Entwicklungspolitik und Digitalisierung drehen.
Lieber Erich, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört über das, was wir irgendwie vermutet haben. Aber ich denke, beide Vorträge sind so aktuell und ergänzen sich so gut, dass wir das als Genuss wahrnehmen können. Wenn ich mir was tun angucke, erinnere ich mich an eine Zeitschrift oder ein Buch von Wladimir Iljitsch Ulyanov, genannt Lenin, der das vor über 100 Jahren als Perspektive mal aufgetan hat. Das, was du eben dargestellt hast, ist für mich glaubwürdig und passt gut an das ran, was Ulf vorhin gesagt hat. Wir müssen selber denken und nicht die kleinen Kinder mit Informatik abdecken, sondern bei den Kindern das kreative Denken und Lernen fördern. Herzlichen Dank nochmal für die beiden Vorträge.